Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Ach, Europa. Tränen eines deutschen Europäers. Von Leo Ensel. Europa. Das war vor 100 Jahren für die weitsichtigen, versöhnungsbereiten Geister aller Länder die nationenübergreifende Vision einer friedlichen Zukunft auf unserem Kontinent. Das war jahrzehntelang auch mein persönliches deutsch-französisches Glück. Aber aus dem Friedensprojekt Europäische Union ist eine kopflos rasende Kriegsfurie geworden. Vorigen Sommer las ich zum zweiten Mal Stefan Zweigs letztes Buch »Die Welt von gestern«. Er hat es auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs im brasilianischen Exil geschrieben, wo er im Februar 1942 zusammen mit seiner Frau aus dem Leben schied. Der Untertitel, er verweist auf Lebensthema und Selbstverständnis des Autors, lautet »Erinnerungen eines Europäers«. Ein Europäer. Heute sagt sich das leicht. Vielen Deutschen, die keine sein wollen, geht es sogar recht flott über die Lippen. Es kommt sozusagen direkt vor oder nach dem Weltbürger. Hauptsache, man ist kein Deutscher. Anfang des 20. Jahrhunderts aber, als die Völker im nationalen Wahn und nicht hinten weit in der Türkei, sondern im Zentrum eben dieses Kontinents mit aller Wucht aufeinander schlugen, dasselbe wiederholte sich noch einmal 2,5 Jahrzehnte später, da war die Selbstbezeichnung Europäer zu sein für die herrschenden Kriegstreiber auf allen Seiten ein Synonym für alarmierenden, die Kriegsbereitschaft gefährlich zersetzenden Defätismus. Für die wenigen erklärten Kriegsgegner jedoch die rettende, übergreifende Lösungsvision, an der sie im Hier und Jetzt, sprich bereits zu den blutigen Kriegszeiten, im Verborgenen für ein friedlicheres Morgen arbeiteten. Ähnlich wie für den unbelehrbaren Verfasser dieses Textes nach wie vor, nein, jetzt erst recht, die Gorbatschowsche Vision des gemeinsamen europäischen Hauses ist. Anschaulich beschreibt Zweig, wie zwischen 1914 und 1918 französische, belgische, österreichische und deutsche Kriegsgegner, in der Regel clandestin, den Kontakt zueinander hielten, auf welchen abenteuerlichen Wegen sie sich via Flaschenpost die Briefe mit den verbotenen pazifistischen Inhalten zukommen ließen, mit welchem Raffinement sie es manchmal sogar schafften, Gedanken, bisweilen ganze Texte eines verfeindeten Kollegen, in der Regel als abschreckendes Zitat oder, um sie zu widerlegen, in die eigenen Essays zu schmuggeln, um sie so einem größeren Leserkreis im eigenen Lande bekannt zu machen. Und wie höllisch er 1917 angesichts der Maulwurfsarbeit geheimer Agenten aus allen Lagern selbst in der neutralen Schweiz aufpassen musste, als er endlich in Genf seinen alten französischen Freund wieder traf, den er als das moralische Gewissen Europas bezeichnete, den Schriftsteller Romain Rolland. Was damals während des Ersten Weltkrieges und, wohl noch verzweifelter im Zweiten Weltkrieg, die weitsichtigsten Geister der verfeindeten Länder in ihren kühnen Fantasien anvisierten, das wurde in den Jahrzehnten nach 1945 tatsächlich Wirklichkeit. Ein ganzer Kontinent begann aus seiner mörderischen Vergangenheit zu lernen, im Großen wie im Kleinen. Jumelage und l'Europe – ein biografischer Rückblick. Aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf in der Nähe von Mainz. Genauer, im langweiligsten Kaff im Radius von 35 Kilometern um die rheinland-pfälzische Hauptstadt. Nichts war hier los. Die Einwohner borniert, aufdringlich neugierig, schwatzhaft und stolz auf ihren Provinzialismus. Der ganze Ort eine steingewordene Aufforderung zum Abhauen. Und in diesem Kaff gab es Anfang der 70er Jahre, ich war damals 16, die Sensation, die Franzosen kommen. Die Franzosen, sie reisten an mit einem Sonderzug aus Paris, der eine Sternstunde in der Geschichte der Deutschen Bundesbahn genau 8 Kilometer vor Mainz direkt am Provinzbahnhof unseres Kuhdorfs anhielt, damit die französische Delegation an Ort und Stelle aussteigen konnte, um von unseren nervös wartenden Dorfhonorationen in Empfang genommen zu werden. Unter ihnen mein Vater. Als Mitglied des Gemeinderates hatte er mitgewirkt bei der Einfädelung des Jumelage, der deutsch-französischen Städtepartnerschaft zwischen unserem Dorf und der Kleinstadt im Val d'Oise, 30 Kilometer nördlich von Paris. Es bleibe bitte unter uns, aber 5,5 Jahrzehnte später kann man es ja verraten und ich selbst habe davon maßlos profitiert. Unseren dieses Mal durchaus cleveren Ortsvätern war es ursprünglich gar nicht so sehr auf diese spezielle französische Kleinstadt angekommen. Es war die Nähe zu Paris, die sie so unwiderstehlich attraktiv machte. Aber auch Vernunftehen können nachträglich Liebesheiraten werden. Auch Paare, die von ihren Eltern ausgewählt und füreinander bestimmt werden, lieben sich manchmal tatsächlich, so auch hier. Ich konnte nicht verstehen, was diese Menschen, sie kamen doch aus Paris oder jedenfalls aus der Umgebung, was diese allesamt deutlich weltläufigeren, eleganter gekleideten, besser duftenden, kurz kultivierteren Franzosen ausgerechnet an unserem Kuhdorf so interessant fanden. Erst viele Jahre später wurde mir klar, es war nicht der langweilige Charme unseres Dorfes und die, hier gar nicht aufgesetzte, sondern echte Freundlichkeit seiner Einwohner. Es war die große Erleichterung, nein, Freude, noch mehr das Glück, nicht mehr Feinde zu sein. Ob ausgesprochen oder unausgesprochen, immer schwang der Satz mit: Nach diesen beiden schrecklichen Kriegen wollen wir nur noch eins, Freunde sein. Meine Eltern starben beide früh, aber ich hatte das Glück, im zarten Alter von 40 Jahren noch einmal zweite Eltern zu bekommen. Das Ehepaar der französischen Partnerfamilie meiner Eltern. Wir haben uns gegenseitig im Geiste adoptiert. Und so sehe ich mich selbst als posthumes Kind der deutsch-französischen Freundschaft mit deutschen ersten Eltern und zweiten Eltern en France. Und ich habe es mir später zur Lebensaufgabe gemacht, das, was meine vier Eltern im Westen geleistet haben, nun nach dem Ende des Kalten Krieges im Osten voranzubringen, die Aussöhnung zwischen unseren Völkern. Seit Mitte der 80er Jahre war ich gefühlte 100 Mal bei meinen zweiten Eltern im Norden von und bei dieser Gelegenheit auch immer in Paris. Der Standardsatz meiner zweiten Mutter, Christiane Rousseau, «Ihr connaît Paris comme sa poche», war allerdings eine liebevoll maßlose Übertreibung. Jedes Zusammensein, immer mit gutem französischen Wein und hervorragenden Repas meiner zweiten Mutter, einer exzellenten Köchin, stand unter dem Motto, wie wunderbar, dass wir keine Feinde mehr sind. Mit dem Augenzwinkern stritten wir uns immer mal wieder gerne, ob denn das Elsass, ob Straßburg nun deutsch oder französisch sein. Und anschließend gab es stets den Versöhnungstoast Vive l'Europe. Einmal schaute ich mir mit ihr zusammen in einem Pariser Kino den Film Merry Christmas, französisch Joyeux Noël, an. Ein Film über die spontanen Verbrüderungen deutscher, französischer und britischer Soldaten Weihnachten 1940 in Flandern über die Schützengräben hinweg. Und ein Film, den heute sowohl ukrainische als auch russische Offiziere als untragbar defätistisch umgehend aus dem Verkehr ziehen würden. Wie sich die Männer am Heiligen Abend im Millimetertempo vorsichtigst aus ihren vereisten Gräben heraustrauen, mit weißen Fahnen bewaffnet, sich zögerlich entgegengehen, wie sie später einander Fotos ihrer Lieben in der Heimat zeigen, kleine Geschenke austauschen, zum Schluss sogar zusammen Fußballspiele veranstalten. Wie der deutsche Hauptmann seinem ihm immer sympathischer werdenden französischen Feind sagt, nach dem Krieg würde ich Sie gerne mal in Paris besuchen. Und dieser antwortet, das hätten Sie auch vor dem Krieg schon machen können. Und wie nach den Weihnachtstagen die wutentbrannten höheren Offiziere aller drei Kriegsparteien ihre zumindest dort nicht mehr kriegstüchtigen Mannschaften an andere Frontabschnitte zu erneutem Töten und Sterben verlegten. Kurz, Europa, l'Europe, das war für mich das Glück, nicht in einem Schützengraben faulen und Franzosen totschießen zu müssen oder von ihnen totgeschossen zu werden, sondern jederzeit ohne Pass und Geldumtausch zu meiner zweiten Mutter nach Paris fahren zu können und von ihr ein gutes französisches Repas mit einem kräftigen Bordeaux serviert zu bekommen. Kann Frieden, kann Völkerversöhnung attraktiver sein? Als Jean, mein zweiter Vater, sein Bruder war als Zwangsarbeiter in Mauthausen interniert, er selbst hatte als Soldat der 2. DB unter dem General Leclerc im November 1944 nach schweren Kämpfen das Elsass und Straßburg mitbefreit und Jahrzehnte später mit seiner Frau die deutsch-französische Aussöhnung und Freundschaft en miniature vor Ort realisiert, als Jean im Sommer 2005 starb, da nannte der katholische Pfarrer im Requiem ihn «en grand patriote». Die gemeinsame deutsch-französische Konsequenz aus diesem Leben steckte mir am offenen Sarg sein Sohn, mein zweiter Bruder Gilles. Und wenn wir Deutschland nochmal schlagen, dann nur im Fußball. Das war für mich Europa. Das war für mich Europa. Und heute. Tableau. Europa will sagen, die Europäische Union, der mehr als 100-jährige, endlich Wirklichkeit gewordene Traum aller weitsichtigen, versöhnungsbereiten Geister der verfeindeten Länder, gegründet als Friedensprojekt, als kollektive Lehre nach zwei mörderischen Weltkriegen, über Jahrzehnte kontinuierlich größer und einflussreicher geworden, 2012 gar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte nach innen. Diese Europäische Union betreibt nach außen seit Beginn des Ukraine-Krieges nicht nur Totalverweigerung in Sachen Diplomatie und Deeskalation, sie fährt statt Friedensinitiative um Friedensinitiative zu starten immer rasanter einen kopflosen, größenwahnsinnigen, im Worst-Case selbstmörderischen Konfrontationskurs gegen die große Atommacht im Osten des Kontinents. Statt wie Weiland Stefan Zweig, Romain Rolland et al. Im Ersten Weltkrieg auf die andere Seite jenseits der neuen, täglich tiefer werdenden Gräben zu schauen und, wie damals, endlich eine die Konflikte überwölbende große Vision, das von Michael Gorbatschow angedachte, in Grundzügen Ende November 1990 in der Charta von Paris bereits skizzierte gemeinsame Haus Europa, ernsthaft anzustreben, gebärdet die Europäische Union sich wie eine rasende Kriegsfurie, der selbst das Gespür für die eigenen Interessen längst abhanden gekommen ist. Der abenteuerliche, nein brandgefährliche Vorschlag der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, Russland in zahlreiche Einzelstaaten zu zerlegen und die schrille Rhetorik der Russland-Resolution vom 26. November letzten Jahres mit ihrer auch von Vertretern der The Left-Fraktion akklimierten Forderung nach dem Einsatz unter anderem deutscher Taurus-Marschflugkörper lesen sich wie eine Kriegserklärung. Dazu der ehemalige jahrzehntelange UNO-Diplomat und Berater von 4 UN-Generalsekretären, er sitzt heute für das BSW im Europaparlament, Michael von der Schulenburg. Für mich, der ich immer ein glühender Anhänger der europäischen Idee gewesen bin, ist es schmerzhaft, die Debatten einer kriegslüsternden und hasserfüllten Parlamentsmehrheit mit anzuhören. Ich frage mich dann, was für ein Monster haben wir mit der EU geschaffen? Dem ist nichts hinzuzufügen. Mit freundlicher Genehmigung von Global Bridge.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.